Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen. Und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Freitag, der 13. Februar und wir sprechen über bessere Inflationsdaten in den USA, die keiner so wirklich feiern möchte, das überraschende Coinbase-Comeback und der große Test, wie KI dich zum besseren Anleger macht. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt wie immer die wunderbare
Sina Osterholt und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Ja, zu früh gefreut an diesem Freitag, den 13. Hoffentlich seid ihr da draußen nicht irgendwie abergläubisch, denn ein Glückstag war das heute bislang nicht wirklich an den Börsen. Nach dem kräftigen Minus gestern blieb die Erholungsrallye heute irgendwie dann doch aus, obwohl die Inflationsdaten in den USA besser ausgefallen sind als erwartet. Und darauf hatte ja irgendwie alles und jeder gehofft.
Ja, die Verbraucherpreise stiegen im Januar nämlich um 2,4%. Und damit hat sich die Inflationsrate ja deutlich abgeschwächt. Im Dezember lag die Teuerungsrate noch bei 2,7%. Damit hat die Inflation den niedrigsten Wert seit Mai vergangenen Jahres erreicht. Vor allem die Preise für Nahrungsmittel, Benzin und Miete haben sich etwas abgekühlt.
Und damit schielen die ersten Investoren schon wieder Richtung US-Notenbank, denn wenn die Inflation natürlich runterkommt, sich die Wirtschaft tendenziell etwas abkühlt, könnte es wieder schneller Zinssenkungen geben. Für den Moment ist an den Terminkontrakten an der Chicagoer Börse CME noch nicht wirklich was zu sehen. Das FedWatch-Tool sieht für die März-Sitzung die Wahrscheinlichkeit einer Zinspause wohlgemerkt, bei immer noch knapp 93%. Und auch für die Zinsentscheidung Ende April preisen Sie denselben Zinssatz ein wie derzeit. Also wird erstmal nichts mit niedrigeren Zinsen. Da muss noch deutlich mehr passieren, damit die Fed sich bewegt und damit den Aktien auch wieder Auftrieb gibt.
Ja, aber immerhin sieht es in den USA im Moment nach einem versöhnlichen Wochenausklang aus. Der S&P 500 ist am Nachmittag 0,2% im Plus und der Nebenwerteindex Russell 2000 liegt knapp 1% im Plus.
Nur so ganz ist der Technologieausverkauf nicht abgeschlossen, denn der Nasdaq notiert am Nachmittag eher im Minus. Weiterhin ziemlich faszinierend sind für mich eigentlich die kräftigen Kursausschläge nach Quartalszahlen, selbst bei nur kleinen Verfehlungen oder auch in die andere Richtung bei leicht besseren Kennzahlen. Im Gesamtmarkt lässt sich das alles ja irgendwie noch nicht so richtig ablesen. Der VIX, der die Volatilität, also die Schwankungsbreite im S&P 500 misst, liegt gerade bei 21. Im Jahresanfang waren wir noch bei so roundabout 15. Und das ist aber, wenn man es genau nimmt, doch alles ziemlich niedrig, also Lage irgendwie ziemlich entspannt, alles unter 40, muss man eigentlich nicht groß ernst nehmen. Liberation Day beispielsweise, wo wir dann doch eine große Kursreaktion sahen, schoss der VIX auf über 50.
Ja, und doch gibt es viele Ausschläge im zweistelligen Prozentbereich. Der Wettanbieter DraftKings verliert 17% heute, weil die Prognosen enttäuschend waren. Der Streamingdienst Roku schließt zwischenzeitlich um 15% in die Höhe, weil der Gewinn je Aktie ein paar Cent besser ausgefallen ist als erwartet. Und Pinterest verliert 20% seines Börsenwerts, weil der Gewinn 2 Cent unter den Erwartungen blieb.
Ja. Eigentlich kleine Verfehlungen oder auch quasi bessere Werte und große Ausschläge. Und es gibt dann noch Rivian, die haben das alles quasi an einem Tag oder innerhalb von 24 Stunden hinbekommen. Eine ziemliche Berg- und Talfahrt. Gestern endet der Börsentag nämlich für den Elektronutzfahrzeugekonzern mit 5% im Minus. Heute geht's dafür satte 25% nach oben. Dazwischen gab es eigentlich recht solide Zahlen und die Ankündigung, dass Rivian in diesem Jahr zwischen 62.000 und 67.000 Fahrzeuge ausliefern will. Das wäre mehr als die Hälfte als im vergangenen Jahr.
Und Yen Optik hat heute sogar eine noch wildere Achterbahnfahrt hingelegt. Heute Morgen verlor die Aktie noch 10%. Das Technologieunternehmen meldete nämlich fürs vergangene Jahr einen Umsatz- und Gewinnrückgang und enttäuschte auch mit einem schwächeren Auftragseingang. Dennoch will Yen Optik in diesem Jahr wieder kräftiger wachsen und die Profitabilität verbessern. Im Laufe des Tages nahm der Markt dem Unternehmen die guten Absichten ab und deswegen stieg die Aktie plötzlich am Nachmittag 2,5%.
Und man mag es kaum glauben, es gibt sogar noch Tech-Werte aus dem KI-Universum, die tatsächlich in diesen Tagen auch mal steigen können. Nach dem Abverkauf gestern gab es nachbörslich nämlich noch Zahlen von Applied Materials. Der Halbleiterzulieferer profitierte natürlich von der hohen Nachfrage nach KI-Chips, das ist nicht so überraschend. Umsatz und Gewinn lagen deutlich über den Erwartungen und auch die Aussichten für dieses Jahr sind robust. Daher geht es nämlich heute um fast 10% nach oben.
Interessant war die Reaktion aufs Zahlenwerk bei Coinbase. Die Bilanz fürs Gesamtjahr kann sich sehen lassen. Bei der Kryptohandelsplattform muss ich sagen, das Handelsvolumen stieg nämlich dank des Booms um 156% auf $5,2 Billionen.
Und das, obwohl das vierte Quartal, man muss es so sagen, eigentlich ziemlich beschissen war. Wegen des Bitcoin-Abstürzes, klar, sank das Handelsvolumen in den letzten 3 Monaten um mehr als 40% und am Ende musste Coinbase auf Quartalsebene einen Verlust von mehr als $600 Millionen einstreichen. Bei den Jahreszahlen blieb das Unternehmen trotz des dicken Plus leicht unter den Erwartungen des Marktes. Als Belohnung gab es dafür heute einen Kursanstieg um 15%. In der Hoffnung natürlich, dass sich der Bitcoin und damit natürlich auch das Handelsvolumen wohl bald mal wieder erholen werden.
Ja, das bleibt abzuwarten. Aber apropos Hoffnung auf Besserung der Lage. Der Biotech-Konzern Moderna steigt heute mehr als 10%, nachdem es in den vergangenen Tagen ja ein paar heftige Rücksetzer gab, weil die US-Gesundheitsbehörde Studiendaten nicht anschauen wollte. Für 2025 musste Moderna einen Umsatzrückgang um 40% melden. Als Folge der stark gesunkenen Covid-Impfstoffe war das. In diesem Jahr will Moderna dann wieder kräftig wachsen und den Umsatz um wenigstens 10% steigern.
Hoffnung ist ja bekanntlich immer eine gute Sache. Am Wochenende ist nicht nur Faschings- und Karnevals-Hochphase. Die Dame mir gegenüber schaut schon mit den Hufen, weil sie ab nach Köln will zum Feiern. Hier in München findet auch noch quasi etwas ziemlich Wichtiges statt, das allerdings nicht so sehr einer Party ähnlicht, denn es ist die alljährliche Münchner Sicherheitskonferenz, hat normalerweise keine ganz so großen Auswirkungen wie das Weltwirtschaftsforum in Davos vor ein paar Wochen. Da war natürlich das ganze Grönland-Thema ein ganz großes. Aber dennoch werden morgen am Samstag der Außenminister der USA und danach sein chinesischer Amtskollege mit Reden erwartet. Wird also ziemlich spannend, ob die US-Geopolitik vor allem wieder mal auf Rumscheuchen für Deals aus ist oder auch mal deeskalierend unterwegs sein möchte. Bislang war das ja geopolitisch ein ziemliches Säbelrasseln. Dazu gibt es dann morgen übrigens als kleiner Hinweis jetzt ein spannendes Interview hier bei uns bei der Mission Money. Ich habe nämlich gestern vor der Sicherheitskonferenz mit Anna Rosenberg gesprochen. Sie ist Head of Geopolitics bei Amundi in London. Und wir haben natürlich gesprochen über die geopolitischen Verschiebungen, die potenziellen Gewinner und Verlierer, was so alles an Risiken noch so auftauchen könnte auf der Welt und natürlich auch, welche Risiken und Chancen sich da für die Kapitalmärkte raus ergeben. War ein ziemlich spannender Deep Dive, wie immer mit Anna. Es ist sowieso immer ein großer Spaß und eine große Inspiration, mit ihr zu sprechen. Also unbedingt mal reinhören. Gibt's morgen als Podcast und in der nächsten Woche bringen wir das Ganze auch noch als Video auf unserem YouTube-Kanal.
Wo Teams vernetzt sind und Ideen wachsen, liefert Internet at Work von Vodafone Highspeed für Ihr Business. Together we can.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Ist die KI-Euphorie an der Börse zu weit gegangen? Die Frage stellen sich derzeit natürlich viele da draußen. Zuerst fielen einzelne Tech-Aktien, dann gerieten immer Mehrwerte unter Druck und plötzlich reichen selbst solide Quartalszahlen oder teilweise sehr gute Quartalszahlen nicht mehr aus. Man spürt deutlich, Stimmung hat doch etwas gedreht. In deinem neuen Artikel, liebe Sina, beschreibst du ja, dass auch dein Depot ziemlich massiv betroffen war und du hast sogar eine KI analysieren lassen. Warum?
Ja, weil ich gemerkt habe, dass nicht nur eine einzelne Aktie fällt, sondern viele gleichzeitig. Das haben wir hier alle im Büro auch oft besprochen. Ja. Wachstumswerte, Tech-Titel und sogar die sicheren Häfen Gold und Silber sind auf einmal abgestürzt, muss man sagen. Es war kein richtiger Crash, aber für mich ein klares Warnsignal. Dabei dachte ich eigentlich, ich sei gut aufgestellt. Ich habe einen Welt-ETF, einen Europa-ETF, Schwellenländer und auch dazu einige Zukunftsaktien und natürlich auch etwas Gold und Silber zur Sicherheit. Aber ja, ich muss auch zugeben, da waren dann auch so die ein oder anderen spekulativen Werte dabei. Doch als es dann unruhig wurde, reagierte fast alles ähnlich. Und da wollte ich natürlich wissen, ist mein Depot wirklich stabil?
Das dürfte natürlich vielen bekannt vorkommen, diese Fragen. Man hat mehrere ETFs, verschiedene Regionen, vielleicht noch Rohstoffe im Portfolio. Fühlt man sich irgendwie breit gestreut, nie bereut, wie Beate Sander das immer gesagt hat, die Börsenunruhe. Aber die KI hat ja nicht nur einfach gezählt, wie viele Positionen du hast, sondern analysiert, wie die so zusammenhängen.
Genau. Und sie hat mich auch nicht nur nach der Anzahl gefragt, sondern auch auf die Struktur geschaut. Sie hat gefragt, wie abhängig ist dein Depot von den niedrigen Zinsen? Wie sehr brauchst du eine gute Marktstimmung? Wie sensibel reagiert es auf die Konjunktur? Und da wurde es für mich ziemlich unangenehm, muss ich sagen. Viele meiner Anlagen hingen am selben Motor. Optimismus, Wachstum und Technologie. Rund die Hälfte war direkt oder indirekt technologiegetrieben. Und der Welt-ETF verstärkt das noch, weil große US-Tech-Konzerne dort stark gewichtet sind.
Ja, das bringt viele Welt-Depots im Moment so ein bisschen aus den Fugen. Also, wir haben viele Titel, aber ähnliche Risiken. Das passt auch zu dem, was der Finanzpsychologe Hartmut Walz immer mal wieder sagt. Viele Anleger verwechseln Anzahlen mit echter Streuung. 10 Positionen sind eben noch keine Diversifikation.
Und genau das war mein Punkt. Ich hatte kein Problem mit einer einzelnen Aktie. Ich hatte eine Idee übergewichtet, nämlich Zukunft und Wachstum. Und selbst meine Sicherheitsbausteine waren nicht wirklich unabhängig. Gold kann in Krisen helfen, aber eben nicht immer. Es reagiert empfindlich auf Zinsen und den Dollar. Und Silber schwankt sogar noch stärker, weil es zusätzlich von der Industrie abhängt.
Da ist wichtig, denn viele denken, wenn es kracht, rettet Gold irgendwie immer alles. Aber so einfach ist es halt eben nicht. Du hast ja auch verschiedene Szenarien mal durchspielen lassen.
Ja, zum Beispiel steigende Zinsen, eine Konjunkturflaute oder auch mehrere Jahre Seitwärtsbewegung. Und das Überraschende dabei war, nicht der große Crash war das größte Risiko, sondern eine lange, zähe Phase ohne eine klare Richtung. Keine dramatischen Verluste, aber eben wenig Rendite. Die Wachstumswerte verlieren langsam an Schwung, spekulative Titel schwächeln, ETFs liefern nur mittelmäßige Erträge. Das wirkt ziemlich unspektakulär, kostet aber über Jahre ziemlich viel Substanz.
So, und da kommt dann natürlich der gute alte Faktor Psychologie ins Spiel. Die KI kann Strukturen analysieren, aber sie weiß halt nicht, wie sich ein Minus von 20% oder 25% anfühlt.
Ja, genau. Die entscheidende Frage dabei ist natürlich, bleibe ich bei -25% wirklich ruhig oder verkaufe ich dann in Panik? Das kann keine Maschine beantworten. Auch Finanzpsychologe Walz hat klar zu mir gesagt, KI ist eben kein Orakel, sie kann Risiken sichtbar machen, aber entscheiden muss am Ende der Mensch selbst.
Ich kenne auf jeden Fall die Antwort natürlich darauf, was du bei -25% so machst.
Genau, ich kann natürlich nicht so gut ruhig bleiben und wackel dann mit meinem Stuhl hin und her. Und muss auch zugeben, ich nerve dich dann sehr oft, lieber Peter, was ich denn nun tun soll. Du hast ja ein paar Jahre länger Börsenerfahrung als ich.
Das stimmt. Es ist tatsächlich so, dass du da gerne nervös reagierst und wir haben da mittlerweile auch uns einen eigenen Spruch einfallen lassen, ein Bild von einem Panda, der da entspannt auf einem Baum, glaube ich, ist es, liegt und quasi da so pennt und drunter steht, wer langfristig gelassen investiert, hat mehr Rendite. Aber was mich auch am Ende tatsächlich noch interessiert, was hast du jetzt getan, nachdem ChatGPT dein Depot so durchanalysiert hast? Hast du da schon Lehren daraus gezogen?
Ja, also bisher habe ich noch nicht umgeschichtet, aber jedes nächste Gehalt möchte ich natürlich breiter investieren und bleibe danach natürlich ruhig und denke an den Panda, den du mir jeden Morgen zeigst.
Ja.
Ich sehe mein Depot jetzt aber auf jeden Fall klarer, muss ich sagen. Es war halt einfach zu viel KI-Aktie und mein Problem war nicht die starke Abhängigkeit von einem bestimmten Umfeld, niedrige Zinsen, viel Liquidität und optimistische Märkte und das betrifft gerade so viele Anleger.
Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die wichtigste Erkenntnis, nicht die einzelne Aktie entscheidet, sondern eben die Struktur dahinter. Das ist auch das, weswegen ich zum Beispiel wahnsinnig gerne mit Kapitalmarktstrategen rede, die große Portfolien aufbauen, die über Asset-Allokationen diskutieren und natürlich auch schauen, was miteinander wie korreliert und deswegen ein Depot eben auch dadurch sicherer machen, auch wenn es manchmal wahnsinnig langweilig klingt. Eine KI kann helfen, natürlich diese Struktur sichtbar zu machen, aber investieren bleibt natürlich am Ende des Tages immer eine menschliche Entscheidung. Wer den Artikel, den du dazu geschrieben hast, der nochmal eine ganze Ecke mehr in die Tiefe geht, lesen möchte, den findet ihr natürlich auf Focus Plus. Den Link packen wir wie immer in die Shownotes. So, und jetzt würde ich sagen, ist Wochenende. Und es wird
Karneval.
Zeit, Alaaf, Helau, Nari, Naro, was auch immer quasi eure Faschingshochburg ist, genießt euer Wochenende, du sowieso deins auch, komm gesund wieder am Montag und dann hören wir uns da denn wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao.
Helau.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen könnten.